Norddeutscher Rundfunk zweites Programm, hierzulande. In der Sendung Land und Leute hören Sie nun aus dem Studio Oldenburg von Andreas Wojak aus der Geschichte der oldenburgischen Glashütte und ihrer Arbeiter.
Das gibt es sogar noch hier in Oldenburg, dass gesagt wird, nee, in Oldenburg, da möchten wir nicht wohnen, die sind uns zu rabiat, das ist nicht wahr. Also es war wohl so, ehrlich gesagt, dass wenn die von der Stadt kamen und die gaben hier so an, dass unsere Jungs sagten, komm, unsere Mädchen, die lassen wir ganz schön in Ruhe. Geht jemand zu euren Mädchen, unsere Mädchen sind kein Spielball für euch. Und sie kriegten auch mal, auf Deutsch gesagt, die Hucke voll, das gab's auch. Aber das hatte nichts mit der Mentalität, also unter uns zu sagen, wir waren uns alle einig und gab wohl mal Streit, aber trotzdem hielt der Osterburger zusammen. Das findet man noch viel bei den Älteren, auch heute noch.
Vom traditions- und geschichtsreichen Arbeiterviertel Oldenburg-Osternburg ist hier die Rede. Osternburg, das ist das andere Oldenburg, eine weitgehend unbekannte Seite der Garten- und Beamtenstadt, wie sie sich früher nannte. Und die gemeinhin nur mit ihrer Rolle als Residenz- und Garnisonsstadt, als Regierungs- und Behördensitz in Verbindung gebracht wird. Eng verbunden mit der Geschichte Osternburgs ist die Geschichte der oldenburgischen Glashütte, dem lange Zeit größten Industriebetrieb der Stadt. Vor dem Ersten Weltkrieg waren hier ungefähr 700 Arbeiter beschäftigt und die Glashütte besaß damals 220 Werkswohnungen, von denen ein Großteil noch heute steht, und die sich teilweise auch jetzt noch in Besitz der Firma befinden. Die Geschichte der Glasindustrie und ihrer Arbeiter im deutschen Raum zu erforschen, hat sich ein Verein zum Ziel gesetzt, dem Vertreter bzw. Belegschaftsmitglieder verschiedener Glashütten angehören. Auf Initiative dieses Vereins sind in Oldenburg-Osternburg in diesem Jahr schon einige Male eine Reihe von älteren und alten Glashüttenarbeitern und ihre Ehefrauen zusammengekommen, zum Erinnerungs- und Erfahrungsaustausch. Im Rahmen eines solchen Treffens ist auch ein Teil der Aufnahmen für diese Sendung entstanden. Einer der alten Glashüttenarbeiter ist der 76-jährige Gustav Lippert. Er erinnert sich.
Ich bin 1921 in die Lehre gegangen bei der Oldenburger Glashütte in der Schlosserei. Bin Schlosser und Dreher, Formdreher geworden. Ich bin dann, Nazizeit, kurz unterbrechen, Schutzhaft, zweimal, dann wegen Widerstand. Oldenburger Glasarbeiter waren sehr politisch eingestellt, so bin ich auch groß geworden. Habe 35 Zuchthaus bekommen, 2,5 Jahre und bin dann wiedergekommen. Und mein Glück war, dass ich Formdreher war. Diese Art Kräfte waren so wenig vorhanden, dass ich nicht nach Sachsenhausen kam, wie verschiedene unserer Kameraden. Und so fing ich dort wieder an. Aber ich war eingeschüchtert und unter größten Vorsichtsmaßnahmen hat man Gespräche geführt. Es gab auf der ganzen Klasse, die möchte ich zur Ehre sagen, höchstens 8 Nazis, also die man als solche bezeichnen kann. Die anderen waren ihrer Sache treu geblieben.
In der Lebensgeschichte von Gustav Lippert spiegelt sich ein Stück Geschichte der Arbeiterschaft von Osternburg wider und ein Stück der Geschichte der oldenburgischen Glashütte. Auf das Jahr 1845 geht die Gründung der Glashütte zurück. In den ersten Jahren handelte es sich noch um einen relativ bedeutungslosen Kleinbetrieb. Das ändert sich jedoch, als 1862 Julius Schulze, der bedeutendste Oldenburger Industrielle der damaligen Zeit, in die Firma eintritt und außerdem die gesamtwirtschaftlichen Verhältnisse sich bessern. Das Schwergewicht wird nun auf den Export gelegt, der bis nach Übersee geht. Es handelt sich dabei hauptsächlich um Flaschenproduktion. Eigens zu diesem Zweck wird 1880 die OPDG, die Oldenburgisch-Portugiesische Dampfschifffahrtsgesellschaft, als eine Tochtergesellschaft der Glashütte gegründet, die schon bald mehrere Dampfschiffe besitzt. Die OPDG besteht auch heute noch, ihr Sitz ist in Hamburg, mit der Glashütte hat sie jedoch nichts mehr zu tun. Die komplizierte Aufgabe der Glasherstellung lag ursprünglich bei den Glasmachern bzw. Glasbläsern. Es war eine zeitraubende Tätigkeit, die anspruchsvolle Kenntnisse und viel Erfahrung erforderte. Doch das blieb nicht immer so.
Die Glasherstellung und später auch die Verarbeitung ist hauptsächlich abhängig von der Schmelztechnik, die in der Glasindustrie oder überhaupt bei der Glasherstellung angewandt wird. Und da hat sich nun ein großer Wandel vollzogen, als man etwa 1870 zum ersten Male einen Wannofen baute. Man ging also vom Hafenofen ab und er schmolz jetzt Glas in einem Wannenofen, der auch damals noch mit Torf beheizt wurde. Aus den Hafenöfen konnte man nur mit der Glasmacherpfeife arbeiten. Bei den Wannenöfen war es zwar auch noch durch Feuerlöcher möglich, aber jetzt bestand auch die Möglichkeit, dass man Halbautomaten anstellte, die ebenfalls Hohlglasbehälter teilweise ausbliesen oder pressten. Der nächste Schritt in der Entwicklung ist dann die vollautomatische Flaschenblasmaschine, die von Mike Owens entwickelt wurde. Während die Glasmacher mit ihrer Pfeife etwa 400 bis 500 gute Flaschen machen konnten, war es nun mit dieser automatischen Ovensmaschine möglich, am Tage etwa 15.000 bis 20.000 Flaschen herzustellen. Diese Änderung war ganz vollzogen erst in den 30er Jahren in Oldenburg. Die letzten mundgeblasenen Flaschen machten wir in den 30er Jahren. Es handelte sich jeweils um Spezialanfertigungen, die teilweise von besonderer Größe waren, sodass man sie in der Maschine nicht herstellen konnte.
Soweit Dr. Josef Blömer, der heutige Direktor der Oldenburgischen Glashütte. Der Produktionsausstoß liegt gegenwärtig übrigens bei 86.000 Tonnen im Jahr. Der traditionelle Glasmacherberuf war also mit der Umstellung auf die maschinelle Flaschenproduktion hinfällig geworden. Einer der vielen Glasarbeiter, die von dieser Entwicklung betroffen waren, ist Ernst Ruhländer, heute 72 Jahre.
Ich habe noch von 22 bis 25 habe ich noch Glasmacher gelernt. Und da wurde der Beruf aufgegeben, weil da die Maschinen, 1911 kamen die Maschinen in Betrieb. Und dann habe ich die ganze Zeit auf der Glashütte mitgearbeitet, Pritschen, Training, Kuhlen geschoben und sowas alles. Und dann bin ich späterhin, wurde ich arbeitslos die ganze Zeit und 35 bin ich wieder auf der Glashütte angefangen. Und bin dann späterhin, habe ich auf den Platz gepackt, da mussten wir jeden Tag 50.000 Flaschen verladen mit der Hand. Nicht wie heute mehr, dass das alle mit dem Stapler geht.
Wie in anderen Industriezweigen, so waren auch in der Glashütte die Arbeitsbedingungen alles andere als beispielhaft.
Es gab gar keine Unfallvorschriften. Es gab vielleicht welche, aber wer kannte die? Wenn sie nachts geholt wurden und mussten in eine Maschinerie reinklettern und dann so Platten aneinander ketten, wie beim Panzer, wo eine Kette gerissen war und ganz alleine nachts und Gas schwelte und diese Matten liefen. Die gingen nachher über die Rolle, also sie mussten auch sehen, dass sie da einigermaßen mit fertig wurden. Und sonst konnten sie da mal rein geraten in die Räder. Ne? Also da gab es keinen Beistand, da war keiner, der da geholfen hat oder Licht gemacht. Da musste man sich mit so einer Kabellampe selbst behelfen. Also das war, was mich heute nachts mitunter noch aufschreckt, dass ich da nicht mal irgendwie untergegangen bin. Also die gesundheitlichen Verhältnisse, die waren sehr schlecht. Der Schwefel vorne, Hitze für die Glasmacher, hinten Kühle, provisorischer Aufwind im Rücken. Und das führt auch dazu, dass die Sterblichkeitsziffer verhältnismäßig groß war unter den Glashüttenarbeitern. Ne?
Man kann die Situation in der Oldenburger Region natürlich nicht mit den industriellen Zentren des damaligen Deutschland vergleichen. Dennoch stellt Oldenburg-Osternburg in kleinerem Maßstab ein Spiegelbild einer nationalen und internationalen Entwicklung dar, die durch eine starke, vorwärtsdrängende Arbeiterbewegung gekennzeichnet war. Auf politischer Ebene war diese Epoche im Wilhelminischen Reich durch die immer stärker werdende Sozialdemokratie verkörpert, in der Weimarer Republik dann in zunehmendem Maße auch durch die KPD. In der Oldenburger Arbeiterbewegung kam den Glashüttenarbeitern naturgemäß eine besondere Stellung zu.
Die Glasmacher hatten im Zusammenhang der Osternburger Arbeiterschaft durchaus eine zentrale Bedeutung. Einmal waren sie ja von ihrem zahlenmäßigen Umfang her eine große Gruppe innerhalb der Osternburger Arbeiterschaft, zumindest bis in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Das änderte sich durch die Produktionsumstellung an der Glashütte im Verlauf der 20er Jahre. Die Glasmacher waren auch führend in der lokalen Gewerkschaftsbewegung, in der Sozialdemokratie. Zwar war merkwürdigerweise nicht zu beobachten, dass sie ausgesprochene Leitungstätigkeiten übernahmen. Das war traditionell eher so den Metallberufen vorbehalten. Das hing wohl auch mit den besonders schweren Arbeitsbedingungen an der Glashütte zusammen. Aber die Glasmacher waren ein kultureller und politischer Faktor in der Osternburger Arbeiterschaft, von dem Ausstrahlung auf andere Branchen und Bereiche der lokalen Arbeiterbewegung ausging.
Soweit Dr. Detlef Rossmann von der Universität Oldenburg, ein Experte auf dem Gebiet der Arbeiterbewegung in Oldenburg. Die besondere Rolle der Glashüttenarbeiter in Oldenburg hängt zweifellos mit ihrer langen Kampf- und Streiktradition gegen Hungerlöhne, gegen schlechte Arbeitsbedingungen und mit ihrer Opposition gegen eine industrielle Entwicklung zusammen, die auf ihre Kosten ging. Während die durch die Automatisierung erzielten Produktionssteigerungen beträchtlich waren, wurde die Beschäftigtenzahl in der Glashütte kontinuierlich verringert. Ende der 20er Jahre arbeiteten dort nur mehr knapp 300 Personen. So traten die Oldenburger Glashüttenarbeiter nach mehreren Lohnkürzungen 1894 in einen lang anhaltenden Streik, der nach 11 Wochen schließlich abgebrochen wurde, ohne dass sie ihre Ziele erreichen konnten. 1901 wurden dann in einem Generalstreik sämtliche Glashütten Deutschlands bestreikt. In den Jahren danach folgten in Oldenburg-Osternburg noch mehrere Arbeitskämpfe. Streik, das bedeutete für die Glashüttenarbeiter und ihre Familien, dass ihre gesamte Existenz auf dem Spiel stand. Der 78-jährige Wilhelm Stolle.
1911, da wurden sie ausgesperrt. Da waren sie fast alle, Glasmacher alle. Und die mussten die Wohnung räumen. Binnen ein paar Tage mussten wir raus aus der Wohnung. Und wo kamen wir hin? Was jetzt Alhambra ist. Da kamen wir alle hin. Da schliefen wir. Mit Kind und Kegel.
Mit Alhambra ist die alte Osternburger Gaststätte Tonhalle gemeint, die inzwischen als Zentrum der Oldenburger Alternativszene fungiert. Gerade dieses Lokal spielte bis in die Nazizeit hinein eine wichtige Rolle für die Osternburger Arbeiter, als Versammlungsort und bisweilen eben auch als Notquartier. An den Klassenkampf von oben, an die Versuche der Unternehmer, politisch unliebsame Arbeiter ihrer Berufsmöglichkeiten zu berauben und damit mundtot zu machen, kann sich Ernst Ruhländer noch recht gut erinnern.
Und mein Vater, der war ausgesperrt, ein halt ein ganzes Jahr. Die reisten ja von einer Ecke zur anderen. Da war ja immer eine Aussperrung. Die waren in der Partei, in der SPD-Partei und in der Gewerkschaft. Und die brachten früher ihr Geld für die Gewerkschaft nachts nach dem Kassierer. Und mit der SPD dasselbe. Und dadurch wurden sie auf eine schwarze Liste gestellt und dann kriegten sie keine Arbeit mehr im Konzern.
Mindestens ebenso aufschlussreich wie die politisch-gewerkschaftlichen Auseinandersetzungen für ein Verständnis der damaligen Zeit sind die Bedingungen, unter denen die Arbeiter und ihre Familien lebten, also die Wohnverhältnisse. Für die verschiedenen Osternburger Arbeitersiedlungen waren exotische Ländernamen wie Kamerun, Sansibar, Kreta und so weiter gebräuchlich. Die Verhältnisse dort allerdings waren weniger exotisch.
Wir wohnten ja auf Kamerun Neustraße 1, die Oberwohnung. Und nun die sozialen Einrichtungen, hygienisch vor allen Dingen, da fehlte die Wasserleitung, der Abfluss, es war kein Bad da, es war keine Waschküche. Wir mussten unserer Mutter helfen, schon als Junge, als Zehnjährige und so, das Wasser rauf und runter schleppen. Und die Feuerung, alles musste nach oben kommen. Wir kriegten damals von der Glashütte ein Kasten Schröm pro Woche, das waren Koks. Ausgesucht aus den Schlackenhaufen, ne? Das musste alle raufgeschleppt werden und die Asche wieder runter und dann brannte der Ofen nicht. Im Sommer hatten wir 30 Grad Wärme da oben und dann musste noch der Herd angesteckt werden, ne? Also das war wie eine Sauna da oben.
Wir waren mit 9 Kindern, ne? Wir wohnten oben. Da hatten wir 4 Räume. Und wir waren mit 5 Jungs und 5 Mädels. Die 5 Jungs, die schliefen da in das Zimmer. Naja, wie groß war es? 2x3, nicht? Und die Mädels, die waren dann auch für sich. Naja, und wenn dann morgens dann losging, der eine musste erstmal Wasser holen, damit er sich waschen konnte. Und dann runter, die Treppe runter, ganz hinten rum. Da war dann die Pumpe da und dann kam er gar nicht wieder. Dann musste er erstmal warten, er wollte auch schon auf dem Klo. Das Klo war ja besetzt. Ich, von das ganze Haus, da waren 1, 2, 3, 4, 5 Familien und alle Kinder. Ja, und die wollten nun alle drauf auf dem Klo. Naja, mitunter kamen wir dann auch schon zu spät nach der Schule.
Mein Vater, der musste viel arbeiten, so viel auf dem Werk sein, so, der war als Meister da. So sind wir da aufgewachsen und haben auch Elend genug gesehen, ne? Dass unsere Nachbarn nebenan in den Häusern, wo die Väter so ein bisschen getrunken haben, die hatten den Hunger und dann haben sie die, hatten sie alle so Dranktonnen, ne? Und alle Schweine, der Schweinestall war, hörte mit zur Wohnung und so weiter. Messe sind alle Schweine groß und diese Dranktonnen, die hatten sie viel draußen stehende, ne? Weil die hier auch stanken und wenn da irgendwie Abfälle, der hat vor Hunger, sind sie rumgegangen von Haus zu Haus und haben die Brot drin, nicht? Und Abfälle so, was noch, was sie glaubten, was essbar war, nicht? Da haben sie sich rausgesucht und das haben die gegessen, denn die Kinder. Nicht?
Diese Verhältnisse kann man sicher nicht anders als erbärmlich bezeichnen. Dennoch bildeten die Wohn- und Lebensbedingungen und ebenso der Arbeitsbereich Glashütte für einen Großteil der Osternburger Bevölkerung einen gemeinsamen, positiv besetzten Erfahrungs- und Lebenszusammenhang. Die Osternburger hielten zusammen, hieß es eingangs. Hier liegt die entscheidende Voraussetzung für die Entstehung einer ausgeprägten, eigenständigen Kultur, die neben der eigentlich politischen Bewegung innerhalb der Arbeiterschaft existierte, in Ollenburg-Osternburg ebenso wie anderswo in Deutschland und im europäischen Ausland.
In bewusster Abgrenzung von politischen und kulturellen Zusammenhängen der überwiegend bürgerlich und kleinbürgerlichen Bevölkerung der Stadt Oldenburg waren innerhalb weniger Jahre zahlreiche Arbeitervereinigungen entstanden, die quasi den gesamten Arbeits- und Lebenszusammenhang von Arbeitern und ihren Familien erfassten. Da waren die Gewerkschaften, die Sozialdemokratie, die Arbeitersportverbände, der Arbeiterradverbund Solidarität, der Freidenkerverband, die genossenschaftlich aufgebaute Konsumbewegung, die in Osternburg allein 4 Läden hatte, die Arbeitergesangvereine, Kaninchenzüchter, Kleingärtnervereine, es existierte sogar eine freie Volksbühne Osternburg und vieles andere mehr.
Worin unterschied sich nun beispielsweise ein Arbeitersportverein von einem bürgerlichen Verein? Dazu der ehemalige Hüttenmeister Ernst Noll und Frau Hertha Stolle.
Da gab es zum Beispiel nur bis 5000 Meter Lauf und diese 10.000 Meter Lauf und sowas, das wurde da nicht gemacht. Wegen Gesundheit nicht, die haben das eben anders angesehen, den Leistungssport, nicht? Ich war auch der Meinung und bin das heute noch, da hatte ich nicht viel von dem Leistungssport. Die Leute, die machen sich da alle kaputt. Und dann war auch zugleich die soziale Bewegung, ne? Die wurde da auch so gefördert. Da waren alle welche, die was hielten auf den Sozialismus. War auch da, ne? Aber auch gemütlich. War alles besser, ne? Als wie in diese bürgerlichen Vereine da, ne? Da war mehr Kameradschaft und so. Nicht so ein Streben, nicht nach Leistung und so, ne? War gemütlicher, ne?
Ja, vor allen Dingen wurde auch politisiert in den Arbeitersportverein. Vor allen Dingen kamen schon zu der damaligen Zeit die Nazis hoch. Und dann wurde diskutiert, dass man sich dagegen wehren muss, sonst wird man ganz und gar als Arbeiter unterdrückt. Und vor allen Dingen zu der Zeit des 1. Mai wurde demonstriert. Und wo die bürgerlichen Sportvereine nicht daran teilnehmen, aber die Arbeitersportvereine, die waren immer sehr aktiv da drin und da waren hunderte von Sportlern, die dies unterstützten. Also sie waren sich ihrer Sache mehr bewusst und ihrer Arbeiterklasse, also dass sie zusammenhalten mussten, was in den bürgerlichen Vereinen überhaupt nicht zur Debatte stand.
Der Sieg des Faschismus 1933 bedeutete das Ende der Arbeiterbewegung. Gewerkschafts- und Parteifunktionäre wurden verhaftet, Parteien und Verbände aufgelöst und verboten. Und vorbei war es auch mit einer eigenständigen Arbeiterkultur. Wie überall in Deutschland, so auch in Oldenburg-Osternburg. Sämtliche Arbeitervereine wurden verboten. Der in der Nähe der Glashütte gelegene Sportplatz der Arbeitersportvereine wurde in ein Sonderlager für politische Gefangene umgewandelt. So wie die Osternburger Arbeiterbewegung inzwischen Geschichte ist, so kann man natürlich auch die oldenburgische Glashütte von heute nicht mit dem Betrieb von einst vergleichen. Was hat diese Vergangenheit nun mit der Gegenwart zu tun? Warum sollte es sinnvoll sein, dass die Jüngeren, die diese Zeiten nicht mehr miterlebt haben, sich dennoch mit ihnen beschäftigen und auseinandersetzen? In diesem Zusammenhang ist es interessant, wie und warum es zur Gründung des eingangs erwähnten Forschungsvereins kam, dessen Vorsitzender der 33-jährige Studienrat Wolfgang Ritter ein Vertreter der jüngeren Generation ist.
Ich habe vor anderthalb Jahren mit einer Gruppe von Studenten den Werkswohnungsbau in Osternburg untersucht. Da es uns dabei auch auf die heutigen Wohnverhältnisse ankam, kamen wir recht schnell ins Gespräch mit Menschen, die in diesen Häusern groß geworden sind. In den persönlichen Kontakten erschloss sich eigentlich dann erst der ganze Reichtum der Geschichte dieses in unserem landläufigen Verständnis sicher ganz normalen Viertels. Mit anderen dann, die mein Interesse an Osternburg teilten, ergriff ich gemeinsam die Initiative, die Vergangenheit des Viertels vor dem Vergessen zu bewahren, und daraus entstand dann der Verein zur Erforschung und Bewahrung der Geschichte der Glasindustrie und ihrer Arbeiter. Der Verein will als private Initiative einen Beitrag zur Erhaltung der Industriekultur im 19. und 20. frühen 20. Jahrhundert leisten. Die Arbeit des Vereins gliedert sich in zwei Komplexe, die auch hintereinander erfolgen müssen. Erstens soll in einem wissenschaftlichen Vorlauf, will ich es mal nennen, sollen die geschichtlichen, die sozialgeschichtlichen, die baugeschichtlichen, die ökonomischen Voraussetzungen in ihrer Verflechtung miteinander untersucht werden, und zwar überregional für die Flaschenindustrie in ganz Deutschland. Das wird die Grundlage sein zu dem zweiten Schritt, der uns im Prinzip mehr am Herzen liegt, nämlich zur Ausstellung, die zeigen soll in einer Zusammenschau der erhaltenen Fotografien etwa, von erhaltenen Werkzeugen aus den Fabriken, unter Umständen von nachgebauten Maschinenanlagen, die im Modell gebaut werden können, etwa in einer Vorführung, Originalvorführung des Glasblasprozesses, und dann auch in der Nachbildung besser einer solchen Werkswohnung, damit man die Enge dieser Räume tatsächlich auch erleben kann. So etwas kann man nicht vom Foto her nachvollziehen.
Exemplarisches Lernen an der Vergangenheit, damit die Gegenwart begreifbar wird als das Ergebnis eines vielschichtigen historischen Prozesses. Dazu könnte die Beschäftigung mit der jüngeren Vergangenheit dienen, und dort besonders die Beschäftigung mit der Geschichte der Arbeiter und allgemein der Unterprivilegierten. Denn gerade diese Geschichte spiegelt sich ja in den Biografien der meisten deutschen Familien wider.
Auf NDR 2 hörten Sie aus dem Studio Oldenburg die Sendung Land und Leute mit einem Beitrag von Andreas Wojak. Aus der Geschichte der oldenburgischen Glashütte und ihrer Arbeiter. Redaktion der Sendung Günter Zill.